Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Selke Hane. Guten Tag. Warum gibt es Probleme mit Impfstofflieferungen und warum nur in Europa? Die EU-Kommission und der Konzern AstraZeneca liefern sich um diese Frage eine Schlacht um wenig bekannte Fakten und Deutungshoheit. Gleich ein Thema dieser Sendung. Außerdem bis 17:30. Eine Geschichte von Kleinaktionären, die große Spekulanten das Fürchten lehren. Wir beginnen aber mit dem Jahreswirtschaftsbericht. Angesichts des verlängerten Lockdowns rechnet die Bundesregierung damit, dass die wirtschaftliche Erholung länger dauern wird. Wenig überraschend. Sie schraubt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr runter. Einzelheiten zum Jahreswirtschaftsbericht jetzt von Theo Gers.
Das Coronavirus bleibt die Konjunktur- und Wachstumsbremse für Deutschland und die Bundesregierung zollt dem Tribut. Auf 3% nimmt Bundeswirtschaftsminister Altmaier die Wachstumsprognose zurück. Die wirtschaftliche Erholung, im letzten Jahr schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 5%, verläuft langsamer. Und sie dauert länger, so der Bundeswirtschaftsminister.
Wir wollen zurückkehren zu einem Zustand, wie es ihn vor der Pandemie gegeben hat. Wir gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft ab der zweiten Jahreshälfte des nächsten Jahres den Stand von vor Ausbruch der Corona-Krise wieder erreicht haben wird.
Mitte nächsten Jahres, das wäre ein halbes Jahr später als bisher angenommen. Dabei fußt die neue 3%-Prognose darauf, dass der aktuelle Lockdown Mitte Februar ausläuft. Doch darüber zu spekulieren, hält Altmaier für falsch. Hoffnungen machten die sinkenden Infektionszahlen, aber die Gefahr der Virusmutanten sei eben auch da. Deshalb will Altmaier keine falschen Erwartungen wecken. Die 3% seien aber eher einen Tick zu vorsichtig als einen Tick zu forsch kalkuliert.
Also ich gehe davon aus, immer davon ausgehend, dass es keine unerwartet drastischen Veränderungen gibt, dass wir mit der Prognose 3% auf sicherem Grund sind. Und dass bei einem guten Wirtschaftsverlauf 1 oder 2 Zehntelprozente mehr drin sind und dass wir im Jahre 2022 eine Fortsetzung des Aufschwungs erwarten können.
Dafür werden die aktuellen Hilfen erst einmal fortgeführt, damit es auch weiter gelingt, die wirtschaftliche Substanz in Deutschland zu halten. Gerade da aber ist Altmaier seit Wochen in der Defensive. Zwar stiegen die Auszahlungen bei den November- und Dezemberhilfen binnen einer Woche von 3,1 auf heute 3,9 Milliarden Euro, doch noch immer sind dies überwiegend Abschlagszahlungen. Das weiß auch Altmaier und erkennt die Ungeduld, mit der vor allem Mittelständler auf die endgültigen Zahlbeträge warten.
Die Frage, wann die Schlussabrechnung stattfindet, kann ich Ihnen deshalb nicht endgültig beantworten, weil wir noch bis Ende April die Möglichkeit zur Antragstellung eröffnet haben. Aber ich gehe davon aus, dass die Anträge, die im November und Dezember gestellt worden sind, zügig in den nächsten Wochen abgerechnet werden.
Im Übrigen will Altmaier jetzt die Erholung verstetigen und verstärken. Mittel zum Zweck ist ein Versprechen.
Wir haben im Jahreswirtschaftsbericht deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir neue steuerliche Belastungen für die Bürger und Bürger sind ja auch Unternehmer, vermeiden wollen. Und das ist für mich eine wichtige Ansage. Es würde niemand verstehen, wenn wir mitten in der Krise die Steuern erhöhen.
Spätestens hier schimmert dann doch der nächste Wahlkampf schon durch. Denn Altmaier will noch einiges erreichen. Die im letzten Jahr beschlossene Deckelung der Sozialabgaben bei 40% vom Brutto will er auch für die kommenden Jahre festschreiben. Ebenso wie weiter sinkende Strompreise durch eine niedrigere EEG-Umlage, für die dann, wie schon jetzt, der Staat einspringen müsste. Ob dafür die Kraft und vor allem die Finanzmittel noch reichen, wenn es gleichzeitig bei der Schuldenbremse bleiben soll, dazu blieb Altmaier die Antwort heute schuldig.
Theo Gers über den Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung. So beispiellos, wie die Corona-Pandemie selbst die Welt überrollt hat, so beispiellos schnell lief eigentlich die Entwicklung von Impfstoffen gleich mehrerer Hersteller. Die Hersteller wurden vielfach für ihre Forschungsleistungen gelobt. Das hat aber offenbar auch hohe Erwartungen geschürt. Und so war der Frust groß, als gleich zwei Unternehmen ankündigten, der EU zunächst weniger Impfstoff zu liefern, als zunächst gedacht. Der Pfizer-Konzern mit seinem schon zugelassenen Mittel und AstraZeneca aus Großbritannien. In diesem zweiten Fall eskaliert jetzt der Streit um die angekündigte Lieferkappung zwischen AstraZeneca und der EU, die es ja trifft. Peter Kapern in Brüssel. Stein des Anstoßes ist ein Interview des AstraZeneca-Chefs Sorio. An welchen Punkten stört sich die EU-Kommission?
Also sie stört sich ganz, ganz massiv in einem Ausmaß, wie ich das noch nicht hier in Brüssel erlebt habe, insbesondere an zwei Interviewpassagen. In der einen Passage hat Pascal Soriot gesagt, dass es ja eigentlich gar keine konkreten, harten, festen Lieferverpflichtungen seines Unternehmens gegenüber der Europäischen Union gäbe, weil in dem fraglichen Vertrag lediglich davon die Rede sei, dass das Unternehmen seine besten Anstrengungen unternehmen werde, Europa die zugesagte Menge an oder die in Aussicht gestellte Menge an Impfstoffen auch tatsächlich zu liefern. Und dann erläutert er eben, dass es da an bestimmten Stellen Schwierigkeiten gegeben habe. Ergo, Pech gehabt, da kann man nichts machen. Wir haben uns angestrengt, wir haben uns bemüht, wir haben aber leider Probleme. Wir arbeiten Tag und Nacht daran, diese Probleme zu heben. Aber das, was wir da im Vertrag fixiert haben an Zahlen, das lässt sich nun einmal nicht realisieren. Das ist der eine Punkt, der die Europäische Kommission so aufbringt, weil sie sagen, dieser Begriff der Best Efforts, der besten Anstrengungen, die das Unternehmen unternehmen will, das sei eine Standardformulierung, die sich nur auf die Entwicklung des Impfstoffes bezieht, nicht aber auf die Produktion von Impfstoffen, denn man habe ja diesen Vertrag mit AstraZeneca abgeschlossen, weil man wusste, dass AstraZeneca große Produktionskapazitäten hat. Punkt 2 ist die Aussage des Unternehmenschefs, dass Europa ausschließlich aus den Herstellerwerken in der Europäischen Union beliefert würde und deshalb auch die Herstellerwerke, die Impfstoffwerke auf der britischen Insel ausschließlich für die Versorgung Großbritanniens mit Impfstoff vorgesehen sei. Und da sagt die EU-Kommission auch, dass dies eine unwahre Aussage über den Inhalt des Vertrages sei, weil in diesem Vertrag alle vier Werke, die es gibt, zwei in der Europäischen Union, zwei auf der britischen Insel, genannt worden sind als Quelle für die Impfstoffe, die AstraZeneca liefern wollte und sollte an die Europäische Union. Also eine maximale Verstimmung der Europäischen Kommission über das Interview des AstraZeneca-Vorstandsvorsitzenden.
Aufklärung können ja eigentlich nur die Verträge bringen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden die demnächst veröffentlicht?
Ja, das hängt jetzt von AstraZeneca ab. Die EU-Kommission verlangt genau dies. Sie wirft Pascal Soriot vor, die Geheimhaltungspflicht, auf die vor allem der Konzern gepocht hatte, durch dieses Interview gebrochen zu haben, indem er über einige Bestandteile des Vertrags gesprochen hat. Und die EU-Kommission verlangt nun von AstraZeneca die Zustimmung zur kompletten Veröffentlichung des gesamten Vertrages, damit man sich ein Bild machen kann von den Vertragsinhalten. Der Konzern hat sich dazu noch nicht geäußert, wird dies aber relativ bald tun müssen, möglicherweise schon heute Abend.
Die Schuld wird hin und her geschoben, aber gibt es denn auch eine realistische Perspektive, ob und wie diese Dosen, mit denen die EU-Mitgliedstaaten ja schließlich gerechnet haben, wie diese Dosen jetzt doch kommen könnten?
Naja, es gibt eine Perspektive jedenfalls aus Sicht der EU-Kommission. Wie realistisch die ist, darum wird ja gerade gerungen. Wie gesagt, in einem belgischen Werk von AstraZeneca gibt es Produktionsprobleme. Die Produktion ist dort noch nicht so hoch gefahren worden, wie das ursprünglich beabsichtigt war. Aber die Europäische Union beharrt eben darauf, dass als Ursprungswerke für die Impfstoffe für die Europäische Union insgesamt vier genannt sind und zwei davon in Großbritannien. Und die Europäische Union fordert nun, dass die Impfstoffdosen, die AstraZeneca im Februar vertragswidrig nicht liefern will, aus Großbritannien nach Europa in die Europäische Union geschafft werden müssen. Ob sich das so umsetzen lässt, das werden wahrscheinlich die nächsten Tage zeigen.
Peter Kapern mit dem Stand aus Brüssel, vielen Dank. Heute Abend soll es dann ein Treffen des EU-Lenkungsausschusses für die Impfungen geben und zudem soll auch AstraZeneca kommen. Unterdessen hat der französische Sanofi-Konzern heute angekündigt, ab Juli mehr als 100 Millionen Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs in seinem Werk in Frankfurt abfüllen zu wollen. Es geht um eine Art Produktionshilfe, nicht zusätzliche Chargen. An Pathos lässt Sanofi es dennoch nicht fehlen. Sabine Wachs aus Paris.
Ein Akt der Solidarität. So nennt es Olivier Bouguillot, Präsident von Sanofi France. 125 Millionen Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes sollen ab Sommer im Sanofi-Werk in Frankfurt-Höchst abgefüllt werden. BioNTech mit Sitz in Mainz wird seinen Impfstoff in das nahegelegene Frankfurter Sanofi-Werk liefern. Eine eher ungewöhnliche Kooperation in der Pharmaindustrie, in der Unternehmen in normalen Zeiten im harten Konkurrenzkampf stehen.
Pour retrouver une vie normale, faudra vacciner un maximum de personnes.
Um zu einem normalen Leben zurückkehren zu können, muss ein Maximum an Personen geimpft werden. Deshalb müssen wir unseren Beitrag leisten. Es gibt großen Bedarf in der Produktion und wir haben Produktionskapazitäten. Es gibt einen wirksamen Impfstoff, den von BioNTech und Pfizer. Wir sind auf BioNTech zugegangen, haben ihnen Hilfe angeboten. Das ist Solidarität. Das ist sogar unsere Pflicht, denn wir haben eben diese Kapazitäten. Sagte Sanofi France-Präsident Olivier Bouguillot im Fernsehsender BFM-TV. Allerdings bedeutet das nicht, dass zusätzliche Impfdosen produziert werden, erklärte eine Unternehmenssprecherin von BioNTech dem Hessischen Rundfunk. Sanofi wird nur beim Abfüllen des Impfstoffes helfen. Bis zum Sommer wird der französische Pharmakonzern sein Frankfurter Werk so umbauen, dass der empfindliche BioNTech-Pfizer-Impfstoff dort abgefüllt werden kann. Das Abfüllen muss in einer sterilen Umgebung geschehen und bei extrem niedrigen Temperaturen, bei minus 40 Grad. Dann müssen wir in großer Kapazität abfüllen. Dabei darf es keine Fehler geben. Jede Dose, die die Produktion verlässt, muss einwandfrei sein. Das benötigt eine große Expertise, die wir liefern können, erklärte Sanofi France-Präsident Bouguillot. Über die Verteilung der Kosten und die Frage, wie viel BioNTech-Pfizer dem französischen Pharmakonzern für die Unterstützung zahlt, schwieg sich Bouguillot aus. Das Finanzielle stehe nicht an erster Stelle. In Zeiten der Pandemie müsse man den Konkurrenzgedanken zurückstellen, um dem Allgemeinwohl zu dienen. Trotz der Produktionshilfe arbeitet Sanofi auch weiterhin an der Entwicklung eigener Impfstoffe gegen das Coronavirus. Im Dezember musste das Unternehmen einen Rückschlag hinnehmen, da einer der beiden Impfstoffe bei Menschen über 65 Jahren keine ausreichende Immunität gewährleistet hätte. Wir haben nicht versagt, wir sind nur in Verzug, sagte Sanofi-Präsident Bouguillot. Wenn es wirklich sehr gut gelaufen wäre, dann hätten wir im Juni, Juli unseren Impfstoff auf den Markt bringen können. Wir hätten innerhalb von 15 Monaten einen Impfstoff entwickelt. Das wäre schon sehr, sehr schnell gewesen. Mit der Technik, die wir bei Sanofi nutzen, war von vornherein klar, dass wir nicht im Januar liefern können. Wir wussten, dass wir später auf den Markt kommen als andere. Es gebe derzeit rund 250 Impfstoffe, an denen geforscht werde. Nur etwa 10% davon kämen tatsächlich auf den Markt. Bouguillot zeigte sich überzeugt, dass der Sanofi-Impfstoff einer davon sei. Sanofi arbeitet derzeit an zwei Impfstoffen. Bis Ende des Jahres will das französische Pharmaunternehmen den Impfstoff, den es zusammen mit dem britischen Konzern GSK entwickelt, auf den Markt bringen.
Sabine Wachs berichtete aus Paris. Und wir bleiben im Gesundheitswesen. Die gesetzlichen Krankenkassen und Pflegeversicherungen stehen finanziell unter großem Druck. Und Pflegebedürftige, die im Heim betreut werden, müssen immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Diese Bilanz hat heute der Verband der Ersatzkassen gezogen. Im VDEK haben sich 6 gesetzliche Krankenkassen mit insgesamt rund 28 Millionen Versicherten zusammengeschlossen. Über ihre Perspektive also Anna Korwes.
Am dringendsten sei der Handlungsbedarf bei der Pflegeversicherung, betont Uwe Clemens. Er vertritt als ehrenamtlicher Vorsitzender des Verbands der Ersatzkassen die Interessen der Versicherten. Pflegebedürftige, die im Heim betreut werden, müssten immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Aktuell liege der monatliche Eigenanteil durchschnittlich bei 2068 Euro, so Clemens. Das seien 128 Euro mehr als noch Anfang letzten Jahres.
Für viele Pflegebedürftige ist das viel zu viel. Das ist nicht mehr zu tragen. Wenn bei den Eigenanteilen nichts geschieht, dann werden immer mehr Menschen auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sein.
Um Pflegebedürftige zu entlasten, plant Gesundheitsminister Jens Spahn bereits, ihren Eigenanteil auf 700 Euro zu deckeln. Das sei richtig, so versicherten Vertreter Clemens. Aber es fehle noch eine Lösung, wie die Investitionskosten der Pflegeheime dann ausreichend gedeckt werden könnten. Um die überlastete Pflegeversicherung finanziell zu stabilisieren, spricht sich der Verband der Ersatzkassen unter anderem für einen Steuerzuschuss aus. Auch die Finanzierung der Krankenkassen müsse gestärkt werden, so Uwe Clemens.
Wir werden auch im Wahljahr 2021 wieder über die Finanzierung für 2022 reden müssen. Die Vermögen der Kassen werden im Laufe des Jahres weitgehend aufgebraucht sein. Wenn nichts geschieht, besteht das Risiko, dass sich die Zusatzbeiträge ab dem Jahr 2022 nahezu verdoppeln. Aus heutiger Sicht wäre das auf rund 2,5 Prozentpunkte.
Gerade angesichts knapper Ressourcen müsse man endlich Reformen im Gesundheitswesen umsetzen, betont die hauptamtliche Verbandsvorsitzende Ulrike Elsner. Die Corona-Pandemie habe das unterstrichen, gerade bei den Krankenhäusern. Die Behandlung schwerstkranker Covid-Patienten habe sich auf einige Schwerpunktkliniken konzentriert. Die weniger schweren Fälle hätten oft auch ambulant versorgt werden können.
Das macht ganz deutlich, wir brauchen jetzt einen Bund-Länder-Pakt für eine moderne Krankenhausstruktur. Eine Planung über Ländergrenzen hinaus, die klar macht, dass die Krankenhäuser, die wir brauchen und die wir wollen, auch entsprechend mit Investitionsmitteln ausgestattet werden und dass wir das medizinische Personal, die Fachkräfte, dann eben auch dort konzentrieren können.
Zulasten kleinerer Kliniken. Es könne an vielen Standorten sinnvoll sein, diese in ambulant stationäre Zentren umzuwandeln. Eine Forderung, über die schon lange hitzig gestritten wird zwischen den verschiedenen Interessengruppen im Gesundheitswesen.
Anna Korwes berichtete aus Berlin. Die Umtriebe von sogenannten Shortsellern schaffen es gelegentlich in die breitere Öffentlichkeit, wenn die Wetten der Spekulanten auf fallende Kurse, nämlich andere Unternehmen, in die Bredouille bringen. Das ist schon öfter passiert. Im Fall des amerikanischen Videospielhändlers GameStop haben jetzt Kleinanleger den Spieß umgedreht, sich zu Aktienkäufen verabredet und damit die Spekulanten kalt erwischt. Mischa Erhardt erzählt diese Börsengeschichte.
Die Geschichte der Neuauflage vom Kampf David gegen Goliath beginnt in den Glastürmen von Hedgefonds. Hier spekulieren einige ManagerInnen, dass die Aktien von GameStop nach einem Anstieg zum Jahresende bald auch wieder fallen könnten und wetten große Summen Geld darauf. Kleinanleger sehen diese massiv auftretenden Wetten, sie tauschen sich in Anlegerforen im Internet aus. Sie sind sich schnell einig und ihre Devise lautet: Kauft alle die Papiere, dann steigt der Kurs und die Hedgefonds scheitern mit ihrem Kalkül.
Also das beobachten wir seit etwa einem Jahr. Da gibt es Foren, wo die Leute sich austauschen und dann ist so ein Thema in und dann wird gezockt und dann steigt der Kurs und dann steigen noch mehr Leute ein und treiben den Kurs weiter nach oben.
Sagt Fondsmanager Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Akatis. Seither ist der Aktienkurs von GameStop in die Höhe geschossen. Ein massives Problem für Shortseller oder zu Deutsch Leerverkäufer. Denn die leihen sich Aktien aus, verkaufen sie und hoffen auf einen fallenden Kurs. Dann kaufen sie die Aktien wieder, geben sie dem Besitzer zurück und streichen die Kursdifferenz abzüglich einer Leihgebühr als Profit ein. Steigt der Kurs aber, entsteht für Leerverkäufer ein Verlust. Zu Beginn der Woche mussten die Hedgefonds Citadel und Point 72 dem Konkurrenten Melvin Capital mit sage und schreibe 2,75 Milliarden Dollar unter die Arme greifen. Dem Wall Street Journal zufolge hatte sich Melvin unter anderem eben mit GameStop-Aktien verzockt.
An der Börse findet das Spiel ja statt zwischen den großen Firmen, die in irgendwelchen Hochhäusern sitzen und mit Excel-Tableaus dann den Firmenwert berechnen. Und hier haben wir Leute, die sitzen auf der Couch, kommen nicht raus und fangen an zu sehen, dass der Kurs läuft und gehen da rein. So eine Verschwörung gewissermaßen der Kleinanleger gegen die, sag mal, die finsteren Mächte der Shortseller, das hat es in der Form noch nie gegeben.
So Hendrik Leber. Das Besondere an diesem Fall ist auch, dass Leerverkäufer gewöhnlich mit einem vergleichsweise geringen Anteil der insgesamt vorhandenen Aktien eines Unternehmens spekulieren. Im Fall GameStop aber wurden 140% der Aktien von GameStop leer gehandelt. Offenbar liehen sich Shortseller die Aktien, verkauften sie, woraufhin die neuen Besitzer sie wiederum an den nächsten Shortseller verliehen.
Dass es so einen Ketteneffekt hat, das erlebt man selten mal. Also so eine Wette auch der Shortseller gegen die Amateure, das habe ich in der Größenordnung noch nie erlebt.
Der massive Kursanstieg der GameStop-Aktien seit Freitag geht mit starken Kursschwankungen einher. Deswegen sollten Privatanleger nur mit äußerster Vorsicht an den Wert herangehen, denn hier kann man sich leicht die Finger verbrennen. Börsenhändler Oliver Roth von Otto Seidler.
Man muss wissen, das ist hochspekulativ. Als Ganzes gesehen ist es herzerfrischend, dass eben auch mal Hedgefonds der Wind um die Nase weht, und zwar relativ steif als Brise. Aber nichtsdestotrotz ist es eine hochspekulative Thematik, die mit hohem Maß an Wissen oder eben mit Vorsicht zu paaren ist, wenn man sich darauf einlässt.
Der Börsenhändler Oliver Roth im Bericht von Mischa Erhardt über den Fall GameStop. Nach dem Absturz von 2 Flugzeugen vom Typ 737 MAX mit insgesamt 346 Toten vor rund 2 Jahren kamen viele Dinge heraus, die das Image der bis dahin als extrem zuverlässig geltenden Firma Boeing ramponiert haben. Boeing hatte aus Kostengründen an der Sicherheit gespart, in seinen Jets eine neue Software installiert, das aber nicht kommuniziert, um kostspielige Schulungen zu vermeiden. In der Folge wurde dem Flugzeugtyp vor 2 Jahren weltweit die Zulassung entzogen. Seit November dürfen die Flieger in den USA wieder starten. In Europa wurde die Zulassung heute wieder gewährt, aber unter Bedingungen. Und über die informiert jetzt Stefan Tröndle.
Zum ersten Mal hat sich die Europäische Flugsicherheitsbehörde EASA nicht auf die Amerikaner verlassen und die 737 MAX selbst zertifiziert. Unter anderem deswegen bekommt das Flugzeug in Europa eine Änderung verpasst, die Schwestermodelle in den USA auch künftig nicht haben. Piloten können den sogenannten Stick Shaker mit einem Schalter über ihrem Kopf abschalten. Dieses System ist sowas Ähnliches wie ein Bremspedal im Auto, das bei einer Bremsung mit ABS pumpt. Es verursacht ein Rütteln am Steuerknüppel, wenn die Bordcomputer der Meinung sind, das Flugzeug würde zu steil nach oben und damit in einen Strömungsabriss fliegen. Dieser Alarm hatte bei den Unglücksflügen der 737 MAX versagt. Boeing musste ihn überarbeiten. Ansonsten bekommt das Flugzeug jetzt andere Kabel fürs Höhenruder, 2 Sensoren statt bisher einem für die Fluglage und die entsprechende Software, welche die Piloten alarmiert, wenn sich die Werte unterscheiden. Bisher war das ein aufpreispflichtiges Extra. Zum Abgleich geplant ist zudem ein 3. virtueller Sensor, der die Fluglage aus Daten wie Geschwindigkeit über dem Boden, GPS und anderen Informationen errechnet. Dieser weitere Sensor soll später nachgerüstet werden. Vorgeschlagen hat ihn unter anderem der Flugsicherheitsexperte Captain Sullenberger, bekannt durch seine spektakuläre Landung auf dem Hudson in New York. Das Wichtigste aber, das Boeing-Flugsteuerungssystem MCAS kann nur noch automatisch eingreifen, wenn die Sensordaten übereinstimmen. Und der Pilot kann es künftig übersteuern. Die automatischen Korrekturen erfolgen zudem nur noch einmal und auch nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen. Auf der Boeing-Website heißt es wörtlich, nach den von uns vorgenommenen Veränderungen wird mit größter Wahrscheinlichkeit kaum eine Besatzung je ein Auslösen dieses Systems erleben. Die Flieger von Lion Air und Ethiopian Airways waren unter anderem deswegen abgestürzt, weil die Piloten gegen die permanent nachsteuernde Automatik nicht ankamen und auch gar nicht darüber informiert waren, dass Boeing so ein System eingebaut hatte. Jetzt müssen 737 MAX-Piloten intensiv geschult werden, auch die Handbücher werden komplett überarbeitet. Boeing gibt auch indirekt zu, dass wohl beim Bau einiger Jets geschlampt wurde. Auf der Website heißt es nämlich, bei der Fertigung können versehentlich Fremdkörper in die Maschine gelangen. Das sei bei routinemäßigen Wartungsarbeiten aufgefallen. Wie auch immer, dieser Dreck soll jetzt entfernt werden, alle Flugzeuge werden daraufhin untersucht. Nur über eine Änderung informiert Boeing quasi nebenbei. Die Flugzeuge werden in vielen Boeing-Texten jetzt, je nach Ausführung, nur noch 737-8 und 737-9 genannt. Das MAX wurde gestrichen.
Stefan Tröndle über die Wiederzulassung für Boeing 737 MAX. Das Luftfahrtunternehmen verbucht fürs Corona-Jahr außerdem einen Verlust von 12 Milliarden Dollar. Dorothee Holz an der Börse in Frankfurt. Was wiegt schwerer für die Aktionärinnen und Aktionäre?
Also ganz klar der Rekordverlust. Boeing-Aktien büßen in New York 4% ein. Schuld ganz klar am Rekordverlust. Zum einen die Corona-Pandemie, aber auch das lange Flugverbot. Dazu kommt noch eine weitere Hiobsbotschaft. Die Auslieferung der Boeing 777X, eine größere Version des Langstreckenflugzeugs, verzögert sich um gut ein Jahr.
Schwer unter Druck, auch der DAX heute. Warum?
Ja, das kräftige Plus von gestern war offensichtlich ein Ausrutscher. Die Stimmung ist ziemlich schlecht. Der DAX rauscht um 1,7% nach unten auf 13.642 Punkte. Schuld daran hier das Hickhack um die Impfstoffe, vor allem um den AstraZeneca-Impfstoff. Die Börse fürchtet jetzt doch starke Verzögerungen. Das bedeutet ja auch, dass man erst später aus dem Lockdown rauskommt, dass auch die Wirtschaftserholung auf sich warten lässt. Das DIW-Institut in Berlin sagt für das erste Quartal ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 3% voraus. Aber auch die Kursverluste an der Wall Street belasten hier. Vielleicht kann Fed-Chef Powell nach Börsenschluss die Gemüter etwas beruhigen.
Wer sind denn heute die größten Verlierer?
Der Essenslieferant Delivery Hero, eigentlich ein Corona-Profiteur, führt die Verliererseite mit einem Minus von 4,5%, angefolgt von Merck und Covestro. Und die Telekom und SAP, die ragen mit einem kleinen Plus hervor.
Die Finanzaufsicht BaFin hat gegen den Autozulieferer Conti ein Bußgeld von 325.000 Euro verhängt. Was sind da die Hintergründe?
Die BaFin wirft Conti die Verletzung von Informationspflichten vor, hat dem Konzern ein Bußgeld in Höhe von 325.000 Euro aufgebrummt. Der Anlass liegt schon weit zurück. 2016 hat Conti Geschäftszahlen fürs dritte Quartal per Pressemeldung und nicht per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht, die jeden erreicht. Das Unternehmen kann Einspruch einlegen.
Und welche Aktien gewinnen?
Medizintechnik-Aktien sind gefragt, zum Beispiel Siemens Healthineers, aber auch die Lufthansa-Aktie, die steigt um 4%, obwohl sich die Welt ja wieder abschotten will. Zum Euro noch, der sinkt unter die Marke von $1,21. Kursverluste bei Anleihen, die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf -0,56% und Gold verbilligt sich um $10, die Feinunze $1,846.
Vielen Dank. Der Börsenbericht von Dorothee Holz in Frankfurt. Wirtschaft und Gesellschaft ist damit vorbei und gleich im Deutschlandfunk hören Sie hier Kultur heute. Damit gute Unterhaltung. Ihnen noch einen schönen Abend. Silke Hane sagt danke fürs Zuhören und tschüss.